Du hast ständig Männer, die als Experten gefragt werden, die was zu Informatik sagen. Und wir haben halt dieses sehr männlich geprägte Bild von Informatik oder Tech oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum gibt es nicht sowas für Frauen?
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Dr. Lea Schönberger. Sie ist Informatikerin, Wissenschaftskommunikatorin und Gründerin des Podcasts Informatik für die moderne Hausfrau. Ein Name, der natürlich vielleicht im ersten Moment ein bisschen polarisierend wirkt, aber da können wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer bist du so und was machst du?
Hi. Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Informatikerin. So stelle ich mich auch gerne vor, weil mir das wichtig ist. Mhm. Überraschung, darum mache ich auch was mit Informatik. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe an der Uni gearbeitet einige Jahre und danach gedacht, die Wissenschaft ist nicht so gut für meine Mental Health und ich mache was anderes. Ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen weniger stressig, falsch gedacht, aber ja.
Anders stressig.
Anders stressig, genau. Ja, ich bin seit Anfang 2024 selbstständig im Bereich Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne. Das heißt, ich erkläre Dinge, die mit Technik zu tun haben, für Menschen, die nicht so viel mit Technik zu tun haben. Unter anderem im Rahmen meines Podcasts. Ich halte aber auch Talks und Workshops, bringe Unternehmen bei, wie man besser kommuniziert in Bezug auf Technik oder wie man vielleicht auch mehr Frauen anzieht, wenn man mehr Frauen für die IT haben möchte und so allerlei Dinge in dieser Richtung. Ich schreibe auch für ein paar Tech-Magazine ab und zu mal, aber das am Rande.
Sehr, sehr, sehr cool. Ja, du warst bei uns ja auch schon häufiger mal auf der Bühne dabei, bei unseren Messen, deswegen. Ich weiß, dass du Vorträge hältst und die sind auf jeden Fall mehr als wert, da mal zuzuhören. Beziehungsweise natürlich auch bei deinem Podcast. Und ich meine, die ganzen Links findet ihr in der Beschreibung, aber da kommen wir später nochmal genauer drauf hin. Jetzt erstmal die absolut wichtigste Frage dieses Podcasts, auch gar nicht übertrieben von mir. Was ist deine Lieblingspizza?
Ja, das ist gar keine einfache Frage tatsächlich, denn wenn man sich überlegt, was ist die Lieblingspizza? Ich bin nicht so gut mit Lieblingsdingen, also mit dieser Festlegung, weil das ändert sich ja immer. Und darum habe ich mir gedacht, meine Lieblingspizza ist eine, die ich selber gemacht habe, weil dann kann ich auch immer entscheiden, was kommt da jetzt direkt drauf. Und wenn ich das jetzt entscheiden müsste, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da Artischocken drauf habe, vielleicht ein paar Oliven, vielleicht ein bisschen Feta und ansonsten halt irgendein Gemüse.
Ja, stimmt, das ist eine sehr gute Antwort. Diese selbstgemachten Pizzen, wo man einfach das macht, was man gerade findet und denkt, wo man jetzt gerade Lust drauf hat, was passt jetzt in mein Gefühl.
Genau.
Ja, voll gut. Du hast ja Latein und Informatik auf Lehramt studiert, aber du bist ja dann eher zur Informatik gegangen und hast dich darauf spezialisiert. Wie kam es dazu? Hast du gedacht, ja nee, Lehrerin ist doch vielleicht nicht?
Ja, genau. Tatsächlich war das so. Mir war lange, lange klar, dass ich unbedingt Latein studieren wollte, weil das für mich einfach die schönste Sprache auf der Welt ist. An dieser Stelle nochmal eine kleine Liebeserklärung. Nichts gegen Altgriechisch, das ist auch sehr schön. Das lernt man dann zwangsläufig im Rahmen des Lateinstudiums, aber ja, tatsächlich nach meinem ersten Schulpraktikum habe ich gedacht, ja, das würde mir Spaß machen eine Weile, aber nicht bis zum Ende meines Lebens. Ja. Da ist mir das einfach zu wenig, klingt so blöd, aber irgendwie, da möchte ich irgendwie noch was anderes machen. Ja. Und so ist das dann, ja, hat es sich ergeben, dass ich in die Informatik so mehr oder weniger reingerutscht bin. Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache den Bachelor noch oder den reinen Informatik-Bachelor, damit ich was habe zum Geld verdienen und bleibe ansonsten so im Bereich Latein und Literatur. Ja, irgendwie bin ich dann hängen geblieben.
Das ist super spannend, vor allem, was ich mich ja frage, ich hatte Französisch in der Schule, deswegen ist mein Lateinwissen, bis auf vielleicht medizinische Fachbegriffe, die ich zwangsläufig gelernt habe im Leben, etwas limitiert. Natürlich gibt es keine neuen Begriffe, quasi so diese, oder weniger neue Begriffe, aber könntest du eigentlich full-blown Latein sprechen? Gibt es dafür genügend Vokabeln oder wird es dann irgendwann kritisch?
Ja, du wirst lachen. Das haben wir tatsächlich gemacht während des Studiums mit ein paar Leuten. Ein paar nerdigen Leuten. Ja, was heißt, es gibt die Begriffe nicht. Du kannst halt überlegen, wenn du sowas hast wie Computer. Das kommt ja aus dem Lateinischen, von computare, rechnen.
Stimmt.
Und dann musst du halt ein bisschen flott im Kopf sein und das Ganze dann entsprechend anders ausdrücken. Das ist dann vielleicht so ein bisschen gestelzt, wenn man es direkt wieder zurück übersetzen würde. Aber kleiner Disclaimer, jetzt im Moment bin ich nicht mehr so fit. Also verstehen, ja, sprechen, muss ich ein bisschen mehr denken. Aber prinzipiell geht das. Ist cool. Halt nur, glaube ich, nicht so gern gesehen. Also einmal von Leuten, die es nicht verstehen, aber auch von den Menschen aus dem Fach. Also ich habe das damals so erlebt, es war immer so, ach, das spricht man doch nicht, das übersetzt man. Aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen.
Es ist eine Sprache, da ist im Namen schon drin, sprechen. Finde ich generell gut, wenn man das auch ein bisschen spricht. Also, und das ist ja super. Also man erkennt das ja immer wieder im Alltag. Also Latein ist ja irgendwie in sämtlichen Wörtern irgendwie mit drin und kann man sich herleiten und dann auch andere Sprachen dadurch besser verstehen und so. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du hast 2023 deinen Doktor gemacht an der TU Dortmund. Wie hast du dich dazu entschieden? Was war der Punkt, der dich dazu geleitet hat? Und wieso bist du danach jetzt nicht unbedingt diesen 100% akademischen Weg weitergegangen, sondern bist jetzt eben selbstständig und machst das, was du tust?
Ja, das hat so ein bisschen was mit dem Bild der Informatik zu tun, das ich damals hatte. Mhm. Mir war nämlich gegen Ende des Masterstudiums klar, naja, Entwicklerin, das möchte ich nicht werden, weil irgendwie, ich habe in ein paar Unternehmen gearbeitet, so als Hilfskraft, habe das auch bei Freunden gesehen, also kein Femininum, tatsächlich alles Männer, die gearbeitet haben in so, also neben dem Studium schon als SoftwareentwicklerInnen. Und irgendwie dachte ich so, nee, da hab ich keinen Bock drauf, so auf Dauer auch. Vielleicht war es auch so ein bisschen meine Perspektive, wie mit mir als Frau umgegangen wurde. Mhm. Das fand ich auch nicht immer so cool. Und ich wusste damals einfach nicht, was ich alles machen kann mit dem Fach tatsächlich. Dass ich ja auch komplett rausgehen könnte. Also nicht, dass ich das jetzt gewollt hätte, aber dass es möglich wäre, dass einfach dieser Masterabschluss mir ja eine gewisse Qualifikation gibt. Oder überhaupt, was ich mit dem Fach so alles machen kann. Und dann war das so, dass ich am Ende des Masters in einem Seminar gelandet bin und das fand ich einfach so spannend und das Thema fand ich einfach super interessant und dann habe ich einfach bei dem Professor weitere Veranstaltungen belegt und habe dann irgendwann gedacht, ja, immer wenn ich in diesen Lehrstuhl reingehe, in dieses Gebäude, da sitzt da so ein Typ, sieht ganz nachdenklich aus in seinem Büro und ist da schwer am Forschen, das will ich auch. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, wie ist es, kann ich hier promovieren? Und tatsächlich hat sich das dann ergeben.
Das ist super cool.
Und weil du gerade noch gefragt hattest, warum ich jetzt nicht mehr da drin bin, es ist ja so, dass im deutschen Wissenschaftssystem oder generell in der Wissenschaft, also es können nicht alle, die promovieren, tatsächlich am Ende in der Wissenschaft bleiben. Das hängt auch damit zu tun, dass einfach es kaum Dauerstellen gibt. Das heißt, du kriegst immer nur befristete Verträge, hangelst dich da durch die Gegend. Und bei mir spielten einfach mehrere Faktoren zusammen, auch einfach so, ich sag mal, es lief halt nicht so alles super während meiner Promotion. Und da habe ich mich echt gefragt, möchte ich mir das jetzt nochmal antun? Möchte ich mich hier wirklich jetzt quälen? Zumal ich so ein bisschen den Bereich, den Schwerpunkt wechseln wollte. Ich müsste mich wieder so kaputt machen im Grunde. Mhm. Und ist es das wert, wenn ich nicht weiß, ob ich am Ende überhaupt eine Chance habe, in diesem System drin zu bleiben? Und ich will da nicht halt irgendwie, keine Ahnung, Ende 30 sein und ja, stehe da mit nix quasi. Mhm. Und dann habe ich gedacht, mache ich lieber etwas, das mir Spaß macht, wirklich Spaß macht. Und das ist die Wissenschaftskommunikation.
Es ist generell sehr interessant zu sehen, auch wie reflektiert du generell mit dir selbst umgehst im Sinne von, was macht mir Spaß, macht das für mich Sinn und so. Es gibt ja super viele Leute, die dazu neigen, einfach so diesen Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, weiterzulaufen. Ich meine, ich persönlich könnte das wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich. Das wird uns einfach mental und physisch auch komplett kaputt machen, wenn wir einen Weg gehen, den wir nicht so gehen wollen. Aber es ist trotzdem sehr schön zu sehen, auch wie sehr du darauf achtest, dass du was machst, was für dich auch nachhaltig funktioniert und nicht einfach nur, weil da bin ich jetzt drin und dann mache ich das halt einfach. Und ich glaube, das sollten sehr viel mehr Leute auch auf ihr Leben anwenden, wären wahrscheinlich dann auch ein bisschen glücklicher. Vielleicht finanziell nicht unbedingt immer so stabil, aber vielleicht ein bisschen glücklicher am Ende. Wir haben ja schon gesagt, der Titel deines Podcasts ist vielleicht etwas provokant, polarisierend, wie auch immer man es nennen möchte. Ich würde mal behaupten, dass du den aber wahrscheinlich sehr bewusst gewählt hast. Mhm. Und natürlich auch generell, man sieht, du hast einen Petticoat, glaube ich, an gerade oder so. Also du bist auf jeden Fall, der Stil passt auch ein bisschen dazu.
Ja, danke.
Es gibt so schöne Klamotten von damals. Also ich verstehe sehr, dass man das sich dafür entscheidet, sich so diesen Stil ein bisschen mehr anzuwandeln. Was steckt quasi hinter diesem ganzen Konzept und dem Namen? Und war das vielleicht ein Thema, für das du dich auch schon vielleicht immer so ein bisschen interessiert hast? Frauenentwicklung, berufliche Frauenentwicklung, vielleicht auch in der Vergangenheit. Und wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich nenne das so und gehe vielleicht diesen Weg?
Ja, da stecken ja jetzt ganz viele Fragen drin. Also einmal vielleicht zur Klarstellung, was ich hier anhabe, das ist kein Petticoat. Ich habe einfach so einen langen Swingrock oder einfach so einen Faltenrock, Tellerrock nennt man das, glaube ich. Siehst du, ich bin auch keine Expertin für Mode an und hier irgendwie so, ja, so ein bisschen Retro-Style sozusagen. Und einfach deshalb, weil ich das mag, weil ich mich da drin wohlfühle und weil mir einfach ganz viele normale Sachen nicht passen oder ich mag es einfach nicht.
Ja.
So, und da hat es sich irgendwann so ergeben. Tatsächlich habe ich während meiner Promotion schon angefangen, Science-Slams zu machen, also wo man auf der Bühne steht und da so ein bisschen heitere Geschichten aus der Wissenschaft erzählt, sag ich mal. Und da habe ich mir gedacht beim ersten, was ziehe ich denn an? Ich möchte nicht so aussehen, wie die Leute sich eine Informatikerin vorstellen. Und ich hatte tatsächlich so ein paar Klamotten, so ein paar Kleider im Schrank hängen, weil ich das mal irgendwann gekauft habe. So ein bisschen irgendwie alternativ, aber in diesem Schnitt, so ein 50er-Jahre-Schnitt, weil mir das einfach passt.
Ja.
Hab dann gedacht, das ziehe ich an auf der Bühne und irgendwie war dann das gesetzt. Das heißt nicht, dass ich dann die ganze Zeit da so rumgelaufen bin. Ne? Ich habe tatsächlich während der Promotion, meistens hat man mich angetroffen mit Jeans und Black-Metal-Shirt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ich einfach so dachte, so jetzt ist die Promotion vorbei, jetzt ziehe ich mir wieder was Schönes an. Dann kriege ich auch nicht so viel, ich sag mal, unerwünschte Aufmerksamkeit an einigen Stellen, wo man das nicht haben möchte. Mhm. Kennen einige vielleicht. Ja, jedenfalls, als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen über die Selbstständigkeit, da hatte ich natürlich ein bisschen Unterstützung im Bereich Marketing und so weiter und Personal Branding. Und da habe ich mit den Damen, mit denen ich das gemacht habe, bisschen überlegt und da ich einfach schon diese Klamotten im Schrank hatte und das auch ganz gerne angezogen habe, haben wir gedacht, naja, dann könnte man das ja noch so ein bisschen übertriebener machen, auch für den Podcast, was nicht heißt, dass ich mich hier irgendwie kostümiere, so ist es nicht, ja. Aber dass man so ein bisschen wirklich diese Retro-Ästhetik nimmt als Personal Brand und das funktioniert auch ganz gut, denn sonst wäre ich auch nicht so, ich sag mal so sichtbar gewesen wie oder geworden, wie ich es jetzt bin. Jetzt hast du aber eigentlich nach dem Titel gefragt. Ja, tatsächlich ist der extra so gewählt. Der ist auch extra polarisierend gewählt. Und der führt auch dazu, dass ich da regelmäßig böse E-Mails und Nachrichten bekomme. Entweder von Männern, aber häufig auch tatsächlich von Frauen, die aber nicht weitergelesen haben.
Die sich nicht damit auseinandergesetzt
genau,
haben.
Genau, ja. Weil es steht auch bei mir drin, so nein, irgendwie nichts mit Hausfrauen. Der Podcast hat auch nichts mit Hausfrauen zu tun. Es ist einfach so, hat sich entwickelt. Und zwar spielen da ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Also einmal kennst du vielleicht noch diese Bücher hier, dies und das für die moderne Hausfrau, gab es ja lauter
oder diese
so.
Werbungen damals
genau.
Auch immer. Oioioi, wo sie dann sagen so, oh mein Gott, wir haben jetzt diesen neuen Staubsauger, der macht ihr Leben so viel einfacher. Und dann mit High Heels und Kleid, wie sie dann die Wohnung staubsaugt und sowas.
So in der Art, genau. Ja. Oder hier der Geschirrspüler. Ich habe ja auch ganz viele von den alten Frauenmagazinen und wenn man da durchblättert, dann hat man leider tatsächlich genau diese Werbung. Und das habe ich so ein bisschen aufs Korn genommen. Hinzu kommt, dass Informatik tatsächlich, oder was heißt Informatik, sagen wir, dass Programmieren früher eher ein Frauenjob war und man sogar versucht hat, Frauen aktiv dafür zu gewinnen. Und da hat zum Beispiel die Informatikpionierin Grace Hopper, die hat mal ein Interview gegeben für die Cosmopolitan und da hat sie halt so drin gesagt, sinngemäß, ja, Programmieren, das ist ja wie ein Dinnerplan. Man muss immer vorausschauend denken und immer gucken, was brauche ich als nächstes, was ist der nächste Schritt, damit alles rechtzeitig fertig ist, also dann, wenn ich es brauche. Und dann sagte sie halt, Women are naturals at computer programming. Also ja. Das, Frauen sind quasi die geborenen Informatikerinnen. Und ja, das habe ich mir alles so ein bisschen zusammenklamüsert und daraus ist das einfach entstanden. Und ich meine, naja, jetzt habe ich einen komischen Titel. Wegen des Titels hören sich dann eventuell auch Leute an, diesen Podcast, die normalerweise nicht anfangen würden, irgendeinen Tech-Podcast anzuhören. Und das ist ja genau der Gedanke, denn die Leute will ich ja erreichen.
Ja, total. Also auf jeden Fall, ich verstehe zu 100% auch, was das dann auslöst. Natürlich, klar, gibt es Leute, die dann das im ersten Moment lesen und sich denken, ach, was soll das denn jetzt und hier und jede, wieso soll jetzt eine Hausfrau Informatik und ich Hausfrauen veralteter Ausdruck, bla bla bla. Ja, aber genau das ist ja das Ding und das ist ja genau das, verstehe es so sehr und ich finde es auch so eine gute Idee. Und natürlich eben, dass vielleicht auch andere Leute, die sich vielleicht auch erst mal aufregen wollen, und dann mal kurz reinhören. Und dann verstehen, ich muss mich gar nicht aufregen. Ich habe gar keinen Grund, mich aufzuregen. Und dann lernen sie vielleicht automatisch was davon.
tatsächlich gibt es auch ein paar Hausfrauen oder ich sag mal Frauen, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, sie fühlen sich als Hausfrau und ob ich was gegen Hausfrauen hätte, habe ich übrigens nicht, nee.
Feminismus ist famously genau, dass wir sagen, wir haben gar kein Problem damit, wenn die Person das macht, was sie gerne machen möchte so. Und jeder die gleichen Chancen hat. Wenn eine Person sich sagt, ich möchte Stay-at-Home-Mom sein oder Hausfrau sein und sie ist damit glücklich und das ist das, was sie gerne machen möchte, dann bin ich dazu 100% dahinter. Genauso wie bei einer, die sagt, ich möchte keine Kinder haben und ich möchte 24/7 arbeiten. Wenn du das willst. Hauptsache, du kannst das tun, was du tun möchtest.
Ja, darum geht's.
Feminism. Falls es euch nicht bewusst war. Du sprichst ja auch in deinem Podcast ausschließlich mit Frauen. War das eine bewusste Entscheidung? War das vielleicht was, was am Anfang einfach so war, okay, es waren primär Frauen, irgendwann hast du dich dann bewusst dafür entschieden oder hast du von Anfang an gesagt, du möchtest es eigentlich nur so lassen?
Das habe ich mir von Anfang an so gedacht. Also das wollte ich unbedingt machen, denn ich habe ja tatsächlich den Podcast auch gestartet, weil ich selber auf der Suche nach einem Podcast war, den ich mir während der Pandemie anhören konnte. Und ich habe irgendwie nur Sachen gefunden von Männern, die auch implizit für Männer gemacht waren. Mhm. Also wo du wirklich gemerkt hast, so von der Art der Ansprache oder dieses ganze Tech-Bro-Gehabe. Mhm. Sorry, ich weiß, es gibt auch andere Männer und ich weiß, es meinen nicht alle so, aber es kommt halt dann zum Teil so rüber. Wo ich mir dachte, das tue ich mir nicht an, da kann ich auch irgendwo anders hingehen. Dann habe ich die Leute in Persona und die sind dann genauso drauf. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, warum gibt es nicht sowas für Frauen? Ne, die wirklich darüber reden, also und auch nicht nur über, also es gibt ja schon Dinge oder gab auch damals andere Dinge, wo mehr so interdisziplinäre Themen angesprochen wurden oder irgendwie, weiß ich nicht, Tech und Gesellschaft, aber wirklich so ein Informatik-Podcast gab es halt nicht wie, oder habe ich nicht gefunden nach einiger Suche und habe gedacht, ja, da muss ich es halt selber machen und so habe ich angefangen. Und es war auch wirklich mein Gedanke, dass ich einfach Frauen auf die Bühne, also virtuelle oder Audio, auf die Audiobühne hole.
Eine Stimme geben willst.
Genau, eine Stimme geben will, denn auch wenn du guckst in den Medien, du hast ständig Männer, die als Experten gefragt werden, die was zu Informatik sagen. Und wir haben halt dieses sehr männlich geprägte Bild von Informatik oder Tech oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Und das ist ja auch eine implizit bewusste Entscheidung. Weil es hängt ja was davon ab, wen ich frage, wer dann sozusagen sichtbar ist und wer dann die ganze Disziplin oder diesen Bereich prägt. Mhm. Und wenn ich jetzt aber Frauen auf die Bühne hole oder eben in den Podcast, dann ist das was ganz anderes. Und ich spreche einfach ganz normal, als wäre es das Normalste auf der Welt, was es ja ist verdammt. Ne? Es ist ja das Allernormalste, dass ich halt mit Frauen über Informatik spreche. Und zwar auch einfach so wirklich so ins Thema tief reingehen ne? Und das Ganze aber dann verständlich machen. Ja, das ist Konzept.
Ja, total. Es ist wirklich diese Wut gerade, habe ich auch gespürt mit dem, wenn dann auch Leute fragen und sowas, ja, wieso gibt es jetzt zum Beispiel nur Women in Tech-Bühne oder sowas? Ich so, ja, weil es einfach noch zu wenig, weil die Leute, wenn ihnen gesagt wird, schick jemanden für ein Informatikthema auf eine Bühne, erstmal meistens Männer schicken und man manche Leute erstmal zu ihrem Glück zwingen muss oder zu dem Glück der betroffenen Frauen zwingen muss. Und wir hoffen natürlich, dass all diese Thematiken bald oder irgendwann gar kein Thema mehr sind. Ich meine, so wie sich die Welt gerade entwickelt, eine andere Geschichte, aber es muss halt erstmal ein Thema werden, bevor es kein Thema mehr sein kann. Es muss halt erstmal normalisiert werden und
so sieht's aus.
Da machst du einen ganz, ganz, ganz wichtigen Schritt auf jeden Fall. Du würdest auch generell, das hast du ja schon gesagt, mit dem du wolltest nicht auftreten wie so eine typische Informatikerin, die man sich vorstellt. Was würdest du denn so sagen, ist so dieses typische Bild, das Leute haben und wie würdest du das gerne korrigieren oder wie würdest du gerne, in welche Richtung das sich vielleicht ändern sollte?
Ja, ich glaube, da gibt es inzwischen auch mehr als ein Bild. Aber so das ganz klassische Bild, das ist ja das des Nerds, der da irgendwie im Kapuzenpulli sitzt. Ich sage immer ganz gerne so grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und da wird dann halt irgendwie gecodet und man halt irgendwie nur so Special Interest Hobbys, wenn überhaupt. Oder halt eben nur Fokus auf die Informatik, aufs Coden, aufs Gamen, keine Ahnung. Und das Ganze halt eben rein männlich oder sehr stark männlich geprägt. Generell diese ganze Nerdkultur. Nochmal, um das zu sagen, ich will niemanden angreifen, ich habe da nichts gegen, aber es war schon immer, seit im Grunde Studienbeginn, war das mein Eindruck, du musst irgendwie dich selber in dieses Bild einpassen, sonst gehörst du nicht dazu. Sonst kannst du quasi auch nicht richtige Informatikerin, also richtige vor allem Informatikerin sein. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass dann Leute ausgegrenzt wurden Oder dass irgendwie gesagt wurde, zum Beispiel einer Freundin von mir, ja, du hast noch so viele andere Hobbys, hier, du tanzt noch und so, da kannst du halt auch nicht gut in Informatik sein, ist ja klar. Ja, und so, klar, und das natürlich. Ist halt dann das Bild quasi, so eine Art Elitarismus, wo wirklich die Informatik als etwas dargestellt wird, wo du wirklich deine komplette Zeit investieren musst, auch sonst kannst du es gar nicht können. Und du musst halt irgendwie in dieses Bild, also quasi so eine Abgrenzung durch, oder Ausgrenzung durch Abgrenzung. Das ist eine Sache, die finde ich nicht gut. Das ist inzwischen weiter geöffnet, aber wir haben eben immer noch diese typischen Elemente, auch in der Bildsprache sehen wir das ja. Das ist ja also viel irgendwie, dann hast du so Nullen und Einsen, das steht ja symbolisch für die Informatik oder bestimmte Dinge eben, dann hat man doch irgendwie den Kapuzenpulli oder gut, das heißt ja jetzt hier Pizza-Time, nichts gegen Pizza.
Aber ja,
ist ja auch irgendwie so ein Klischee. Und da müsste man irgendwie weiter von weg. Heute haben wir noch eher so ein bisschen, glaube ich, auch dieses Silicon Valley-Bild zum Teil, womit auch Kapuzenpullis, aber andere, aber auch eben sehr stark männlich geprägt.
Ja, und dann gleich in das Billionär, in das Milliardär-Thema rein und sagen, entweder bist du das oder du bist das Kellerkind, gefühlt.
Ja, aber das sind eben solche Bilder und wenn man mal überlegt, Frauen kommen da nicht so wirklich drin vor.
Ja, generell diese Diversität, auch dass Leute dann eben, man versucht ja auch instinktiv, das ist ja auch was Menschliches, man hat so seine Schubladen im eigenen Kopf und man versucht Leute gerne da so ein bisschen reinzusortieren, einfach nur um auch Situationen einschätzen zu können, Menschen einschätzen zu können. Und dann ist es natürlich so, dass viele Leute dann vor diese Problematik kommen, du passt gerade gar nicht in eine meiner vorgemachten Schubladen. Man sollte die Schubladen einfach ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen allgemeiner machen und sagen, hey, alle InformatikerInnen kommen in eine Schublade. Egal, was sie vielleicht sonst noch für Hobbys und oder was weiß ich haben, wenn ich jetzt sage, du bist zum Beispiel auch das.
Und vielleicht da noch auch ergänzend dazu noch einmal, es sind ja nicht nur InformatikerInnen. Da ist ja auch die große Frage, was ist denn Informatik? Und das definiert ja jeder Mensch irgendwie anders. Und für mich ist es eben, also ich habe einen sehr, sehr breiten Informatikbegriff. Mhm. Also man kann das nennen, wie man möchte, IT, Tech. Na, für mich ist das, ich habe einfach dieses Wort, weil ich bin halt Informatikerin und das ist es dann für mich. Und für mich sind da eben auch so ganz viele Nachbardisziplinen drin oder das, was immer so abwertend als Bindestrich-Informatiken beschrieben wurde. Das zählt für mich alles damit rein. Und das ist natürlich auch so eine große Frage. Früher hieß es dann ja im Studium auch die richtigen InformatikerInnen und ja dann die anderen.
Ah, ja.
Und ich finde, man müsste diese Grenze gar nicht ziehen, sondern dass alle, die sich da irgendwie zugehörig fühlen, dass sie auch akzeptiert werden können oder sollten.
Ja. Du hast auch schon kritisiert, meiner Meinung nach auch zu Recht, dass Innovation für kleine privilegierte Gruppen in keiner Form wirklich zielführend sind. Das ist ja jetzt letztendlich auch die ganze Thematik mit den Milliardären und sowas, die sagen, hier kommen wir, lassen Leute ins Weltall fliegen. Okay, cool, was bringt das? Wem bringt das was? Und wieso geben wir dafür so viel Geld und Ressourcen aus? Was genau meinst du damit, beziehungsweise hast du ein paar Beispiele oder wie würdest du dir gerne die Welt vorstellen in anders, in vielleicht ein bisschen inklusiver?
Ja, Innovation. Ich denke immer an die Flugtaxis sehr gerne, ne? Das ist irgendwie so ein, wie kann man das nennen, ein Symbol für einige Leute, für die Zukunft oder für die Innovation. Also Innovation, klar, sinnvoll, wichtig und so weiter. Aber ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen, wo möchte man denn ansetzen, was möchte man denn machen und vor allem warum? Wenn ich jetzt sage, okay, cool, Bayern baut jetzt irgendwie Flugtaxis, was habe ich davon oder was haben andere Leute davon? Wem bringt das was? Das ist halt eine kleine Gruppe. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir gucken, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, informatische Bildung zu erwerben, zum Beispiel auch Medienbildung. Wenn man jetzt mal sich anguckt, die Boomer-Generation oder auch noch die Leute, die sogar noch jünger sind, da ist ja zum Teil nichts gegen BoomerInnen. Sorry, heute ganz viele Disclaimer. Aber wenn ich jetzt mal schaue, so in Familien-WhatsApp-Gruppen und so weiter, Medienkompetenz ist da nicht immer gegeben. Da werden dann irgendwelche Newsmeldungen, wo Tagesschau drüber steht, die werden dann für voll genommen. Das wird gar nicht hinterfragt. Und bei sowas fängt es ja schon an. Und das nur als ein kleines Beispiel. Oder jetzt irgendwie bin ich vor ein paar Tagen, war ich in einem Elektronikladen, weil ich was kaufen wollte. Und da war so eine ältere Dame, die hat irgendwie, wollte ein Tablet haben und war da auch ein bisschen überfordert. Und das ist genau das, was ich meine. Diese Bildung, Medienbildung, digitale Bildung, das sind Dinge, die bringen die Gesellschaft voran. Die haben nämlich für alle Menschen einen Nutzen. Denn wenn man da diese Kompetenzen gerade in der heutigen Zeit erwirbt, dann hat man eine Gestaltungsmöglichkeit. wenn ich jetzt irgendwie ein Flugtaxi baue, okay, cool, aber so what? Ja, das bringt da auch nicht die Oma irgendwie zum Krankenhaus oder so. Ja, wobei, wer weiß, ne? Aber das ist etwas, also ich möchte gerne, dass wir quasi, ja, Tech for Good nutzen. Mhm. Also, dass wir entweder Lösungen entwickeln, wirklich für Menschen, die aber auch aus einem tatsächlich existierenden Bedarf entstehen und die nicht irgendwie aufoktroyiert werden, wenn man denkt, ja, hier noch 10 Gadgets und das wird schon funktionieren, die werden schon gekauft werden. Ich würde wirklich mich freuen, wenn einfach überlegt wird, wie kann ich mithilfe von Technik was für die Gesellschaft tun. Und das ist etwas, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich versuche da meinen Beitrag eben zu leisten über Bildung einerseits und andererseits eben durch die Sichtbarmachung von Frauen in dem Bereich.
Ja, das ist wirklich mehr sich die Frage stellen, wofür machen wir das und für wen machen wir das und wieso machen wir das? Also erstmal, bevor man anfängt, Milliarden an Euros in ein Projekt zu stecken, vielleicht vorher erstmal überlegen, okay, cool, aber wieso? Für wen? Und warum? Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, das generelle Thema Medienkompetenz ist fast inzwischen eigentlich auch kein Altersthema mehr unbedingt. Also ich erlebe das auch von Leuten, die dann auch nur die Headlines lesen, weil sie das auf Instagram ausgespielt bekommen oder sowas und sich aber nicht weiter ins Thema hineinfuchsen und dann anfangen, die Welt zu hassen oder diese Situation zu hassen, aber halt keinerlei irgendwie in irgendeiner Form graues Wissen dazu haben, sondern sehr schwarz-weiß. Sie lesen Titel X und denken, okay, das ist Antwort. Und ich glaube, dass da generell sehr viel Medienkompetenz für viele Leute hilfreich wäre, einfach zu lernen und auch vielleicht sich, bevor man sich eine Meinung bildet, das ist immer das, was ich sage, informier dich. Und wenn du nicht genug darüber weißt, dann ist es auch mehr als okay zu sagen, ich weiß nicht genug darüber und ich kann mir dazu noch keine Meinung bilden. Eine Sache, die ich mich schon häufiger gefragt habe, ist, wie bringt man Leuten eigentlich Dinge bei oder wie erklärt man gut? Du hast ja natürlich einen sehr, sehr hilfreichen Hintergrund durch das Lehramtsstudium gelernt, wie man beibringt und vielleicht auch, wie man lernt. Was hast du vielleicht für Tipps oder auch Dinge, die du anwendest, um Leuten Themen näher zu bringen, die vielleicht für sie auch komplett neu sind?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mir das Lehramtsstudium gar nicht so viel gebracht hat, weil ich hatte zwar ein bisschen Didaktik, aber ich sage mal so, das war gefühlt aus einem anderen Jahrhundert. Und das, was ich mache, also ganz viel mache ich tatsächlich intuitiv, dass ich da einfach so ein Gefühl für entwickelt habe und ich merke einfach, wann es passt. Generell, ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu überlegen, wer ist die Zielgruppe? Was müssen die überhaupt wissen und was kann ich weglassen? Einfach diesen Mut zur Lücke, weil ich sehe das so oft oder ich kriege auch ja gerne Feedback auch zum Podcast, sowas wie, ja, das war aber ungenau, ja, nee, das, da fehlt noch was, wo ich mir denke, ja, Junge, ich weiß das ist Absicht, weil wenn ich das noch erzähle, es interessiert einfach keine Sau, jedenfalls nicht die Menschen aus meiner Zielgruppe. Und da eben sich zu überlegen, wirklich, für wen mache ich das, zu wem spreche ich, darum, also ich stelle mir auch wirklich so konkrete Personen zum Teil vor, was wissen die schon eventuell, was muss ich erklären und wie mache ich das, dass sich niemand überfordert fühlt, aber auch niemand unterfordert fühlt. Also das ist schon eine kleine Herausforderung.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte jetzt auch teilweise Leuten was beigebracht und so und habe auch gemerkt, ich glaube, ich gehe zu sehr ins Detail, weil es für mich wichtig ist oder weil das Details sind, auf die ich achte, die aber am Ende für die Person einfach nur komplett überfordernd sind und viel zu viel Informationen, die dann am Ende auch gar nicht so wichtig ist, auch wenn sie mir selbst wichtig ist erstmal. Mut zur Lücke,
ja.
Gutes Motto.
Vielleicht auch noch, man kann auch sehr gut anknüpfen über Anwendungsfälle aus dem Alltag. Das mache ich ja auch ganz gerne. Ich steige gerne ein irgendwie mit Anekdoten, Dingen, die mir passiert sind und versuche dann da überzuleiten, indem ich die Leute eben abhole und zeige, okay, das ist jetzt nicht irgendein abstraktes Thema, sondern das kommt aus eurem Alltag und ich gehe quasi immer von dem allgemeineren Thema immer weiter in die Tiefe, dass ich dann irgendwann sind wir auf Ebene 0 und 1 sozusagen, also dass ich da schon auch mal was erkläre irgendwie, was ist ein Datentyp oder so, sodass man es auch verstanden hat hinterher. Also das ist wirklich auch mein Ziel. Ich will, dass man das verstanden hat, dass man sich das vorstellen kann. Also ich versuche quasi solche sogenannten mentalen Modelle da aufzubauen und das eben so Schritt für Schritt. Und ich gehe auch so lange durch die ganzen Dinge durch, auch durch mein Skript immer wieder durch. Ich schreibe mir das natürlich auf, weil sonst könnte ich das auch in der Form gar nicht, weil einfach das schon ein bisschen anspruchsvoll ist. Und immer, wenn ich merke, da passt noch was nicht richtig, dann wird auch noch nicht aufgenommen, weil dann ist es halt einfach noch nicht richtig. Also ich will wirklich dahin, dass, wenn jemand sich das anhört, ohne Vorkenntnisse, dass man das, was ich erkläre, verstehen kann.
Die folgen kann auch, ja. Gibt es so Themen, wo du denkst, okay, also das ist einfach, das ist zu komplex. Also da brauchst du ein gewisses Vorwissen, um das in irgendeiner Form nachvollziehen zu können.
Ja, also es gibt Sachen, die sind schon hart. gerade, also du sprichst von komplexen Dingen, da kann man direkt sagen, Komplexitätstheorie zum Beispiel, habe ich mich noch nicht so wirklich rangewagt. Das ist etwas, da habe ich mir so eine Themenliste auch gemacht. Ich habe immer Themen, wo ich denke, das würde ich noch gerne machen, weiß aber gerade noch nicht, wie ich es hinkriege. Mhm. Manchmal mache ich das auch so, dass ich erst, ich sag mal, vorbereitende Folgen mache. Das heißt, ich habe schon mal, weiß ich nicht, Folge Nummer X und Y und dann kann ich sagen, so, heute reden wir darüber und bevor ich dann tiefer einsteige, sage ich aber, okay, wir haben aber übrigens über das Thema schon mal genauer gesprochen, da, wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir doch erstmal die Folgen an, dann wird es jetzt ein bisschen weniger kompliziert. Mhm. Also das kann man machen, dass man es so ein bisschen aufsplittet, wobei ich versuche immer das so zu lösen, dass die Dinge losgelöst voneinander hörbar sind. Ja, aber es gibt schon so Dinge, da weiß ich dann auch, da wird man länger brauchen und da brauche ich dann wirklich gute Herangehensweisen. Also ein paar Themen, da ja, habe ich mich einfach noch nicht rangetraut, weil ich will ja, dass, wenn ich das mache, dass es auch gut wird.
Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor. Vor allem auch dieser ganze Jargon, die ganze Art zu sprechen, die ganzen Worte oder Abkürzungen oder gerade, also dazu neige ich zumindest, ich vergesse vielleicht auch manchmal, dass das was ist, was andere Leute vielleicht auch noch nie gehört haben und gar nicht verstehen. Da musst du ja schon sehr bewusst auf eigentlich gefühlt alles, was du sagst, achten und zu überlegen, okay, ist das jetzt was einfach ein normal genutzter Begriff ist im Alltag von jedem? Oder ist das wieder etwas, was vielleicht in irgendeiner Form ein Fachbegriff ist, den du nochmal genauer erklären musst? Und hast du das Gefühl, man muss alle erklären? Oder gibt es auch welche, die Leute einfach durch Kontext verstehen? Oder wie läuft das?
Ja, das ist tatsächlich auch eine wichtige Frage. Das ist etwas, was mich generell sehr stört an der ganzen Tech-Branche oder anderen Podcasts zum Beispiel. Also gerade während der Pandemie, als ich auf der Suche war nach etwas, das mich abholt sozusagen. Wenn schon die Sprache ausgrenzend ist, ne, dann kann das auch nicht mit dem Verständnis funktionieren. Ja. Da muss man sich schon sehr genau überlegen. Ich mache das auf jeden Fall klar. Ich nutze Begriffe. Ich will ja auch nicht, dass die Leute denken, ich halte sie irgendwie für dumm. Das tue ich nicht.
Ja,
aber
das ist schwierig, ja.
Ich muss zumindest einmal erwähnen, was bedeutet das? Mhm. Weil ich kann nicht einfach Dinge voraussetzen oder irgendwie diese ganze Buzzword-Dropperei. Ne? Ich hasse das, ja. Darum versuche ich das zu vermeiden oder versuche das einmal aufzuschlüsseln. Oder ich sage einmal, okay, ne, Begriff KI, da steckt ganz viel hinter, wir haben dies und das. Aber ich benutze das jetzt einfach der Einfachheit halber, dieses Wort KI. Ja. Aber ihr wisst ja Bescheid, dass damit noch ein bisschen mehr gemeint ist oder eben nur eine bestimmte Sache.
Hast du auch vielleicht so eine Art Wörterbuch oder sowas, die du baust? Ich stelle mir vor, das könnte vielleicht ganz cool sein, einfach wirklich als Ressource für die Leute, die zuhören oder sowas, dass man sagt, hey, hier, klick auf den und den Link, da sind einige Worte oder einige Begriffe nochmal genauer erklärt, kann ich mir eigentlich als ganz gute, falls du das noch nicht hast, nur mal so als Idee, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, so ein Nachschlagewerk, um sich selbst einfach dann einfach nochmal ein bisschen, da kannst du vielleicht dann teilweise nochmal genauer ins Detail gehen und Dinge nochmal genauer erklären.
Ja, also habe ich noch nicht, sehe ich auch zwiegespalten, denn ich möchte ja, dass man das wirklich versteht, wenn man es auf einmal, wenn man einmal die Folge gehört hat. Ich kann höchstens nochmal sagen, na, ihr erinnert euch, das habe ich am Anfang gesagt, das war das und das, dass ich das nochmal so als Wiederholung irgendwo nochmal reinbringe. Aber so ein Glossar, da hast du wieder das Problem, wo fängst du an? Und
Das Wort Glossar habe ich gesucht. Das habe ich gesucht, es fiel mir nicht ein. Ja, ich verstehe. Ich glaube, das ist echt ein zweischneidiges Schwert, ob man das jetzt vielleicht einfach noch ergänzend auch haben könnte. Aber es ist natürlich auch Arbeit und alles Mögliche. Aber es ist wirklich schwierig. Es ist bei aber so vielen Themen schwierig. Also sobald man anfängt, über irgendeine Thematik zu reden, in der man selbst sehr drin ist, wird es schwierig, die Worte zu sortieren, die Leute kennen und die sie nicht kennen. Ohne eben, wie du gesagt hast, so das Gefühl zu geben, dass man die Leute für dumm hält oder sowas. Das ist es ja nie. Du hast ja gesagt, dass es früher eigentlich so war, dass Informatik besonders was ist, was Frauen auch beigebracht wurde oder ein Frauenthema fast schon war. Was hat sich da geändert? Was sind vielleicht die ausschlaggebenden Punkte? Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal kurz angerissen, aber noch mal ein bisschen genauer. Was glaubst du, was dazu geführt hat und was sich jetzt dann irgendwie geändert hat?
Ja, also tatsächlich das Programmieren, also wenn man jetzt überlegt, was ist Informatik heute, da steckt ja was ganz anderes hinter dem Begriff, als damals irgendwie in den 50ern und 60ern. Damals war das primär das Programmieren. Mhm. Und Programmieren, das hat man erst gesehen als eine Hilfstätigkeit, also irgendwie, weiß ich nicht, Lochkarten stanzen und so weiter, ne? Und Hilfstätigkeiten, das ist ja was klassisch weiblich Belegtes. Das heißt, das haben zum Teil irgendwie Sekretärinnen gemacht oder andere Frauen, die man da eben rekrutiert hat. Und ja, irgendwann hat sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt. Da hat man gemerkt, ja, plötzlich kann man ja Geld verdienen. Und irgendwie, ja, das plötzlich hing da Geld dran an dem Wissen. Und Computer wurden eingesetzt, um wichtige Entscheidungen zu treffen oder um irgendwie, weiß ich nicht, im Wirtschaftskontext. Ne, das wurde einfach wichtiger. Und dann hast du einfach mehr Männer gehabt, die da auch reingedrängt sind. Jetzt sollte man aber auch nicht vergessen, also es gab erstens, ne, neben Programmieren auch so mathematische Dinge. Also es gibt ja auch diesen Film Hidden Figures, da gab es ja auch die menschlichen Computer, das waren ja auch Frauen, also Frauen, die da Dinge berechnet haben, so das am Rande. Und die haben ja nicht viel Geld bekommen. Und genauso wenig die Programmiererinnen am Anfang. Die haben nicht viel Geld bekommen. Und zu der Zeit, wo dann Männer auch ähnliche Jobs gemacht haben, haben die Männer in der Regel viel mehr bekommen, ne? Weil die haben ja Familie zu ernähren und so weiter. Da kann man noch länger drüber reden.
Dass die Frauen die Familie ja nicht hatten.
Ja, das war halt dann, das war in der Regel dann nur Zuverdienst. Und das Problem ist, also, dass es eben so ein abgewerteter Beruf eher war. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo das eben ein Männerberuf war, da sah die Sache ganz anders aus. Es gab dann natürlich auch viele Softwareentwicklerinnen, wobei was heißt viele, ne? Also mehr als heute. Prozentual. Man muss ja immer gucken. Das heißt nicht, dass da ausschließlich Frauen dann zu finden waren. Das Bild dürfen wir auch nicht haben. Und vor allem auch nicht, dass die irgendwie groß Macht gehabt hätten. Die Macht in der Regel auch in Unternehmen, das war halt etwas, das männlich belegt war. Aber es gab dann eben irgendwann einfach sehr viele Frauen, die sehr viel Ahnung hatten, weil sie das sozusagen von der Pike auf gelernt und mitentwickelt haben. Auch so diese ganzen Grundzüge von Software Engineering, das kam durch Frauen größtenteils, ne? Und ganz viele solche Dinge. Und irgendwann, als es einfach sehr kommerzialisiert war, so in den 80ern ungefähr, sieht man da in den Zahlen den Knick, dass da einfach mehr Frauen diese ganze Industrie wieder verlassen. Was genau da ja verantwortlich war, ausschlaggebend war, also es gibt widersprüchliche Themen, da gibt es ganze Bücher zu, also da gibt es auch Forschung.
Ich meine, das kann man bestimmt auch nicht einfach auf einen Punkt irgendwie festlegen.
Nee. Also aber ein Punkt, das ist nach wie vor natürlich das Thema Sexismus einfach und Abwertung von Frauen. Das ist einfach sehr relevant. Und gerade eben auch in den 80er Jahren, da kamen ja auch Computer im Sinne von Heimcomputern auf, wo man dann angefangen hat, irgendwie zu spielen und so weiter. Und das Ganze wurde da ja immer mehr auf Männer zugeschnitten, weil wer hat gespielt? Jungs, Männer, ne? Und so wurden eben Computer und diese ganze Computerindustrie einfach immer weiter männlich belegt. So, und jetzt heute haben wir mehr Frauen prinzipiell. Also der Frauenanteil steigt ja auch immer weiter in den MINT-Berufen. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig die Zahl sagen. Ich kann dir aber für die Shownotes gerne was raussuchen, weil da gab es jetzt schon wieder eine neue Studie von Bitkom meines Wissens. Und wir haben aber heute auch das Problem, dass Frauen die Tech-Branche verlassen. Zum Teil. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Gründe. Ich möchte behaupten, sehr viel hängt auch einfach damit zusammen, wie mit Frauen umgegangen wird. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, vielleicht auch nicht. Aber ich sag mal so, es liegt nicht nur an Frauen. Es reicht auch nicht aus, irgendwie zu sagen, jawohl, trau dich, hier Informatik kannst du studieren. Ist ja schön und gut, wenn du das studiert hast und wenn du dann in ein Unternehmen kommst, ja, wo du nicht wertgeschätzt wirst.
Ja.
Oder wo einfach Männer sind, die ein Rollenbild haben, ja, aus den 50ern.
Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, was ich ja auch sehr häufig höre, ist von Leuten, ja, es ist was Biologisches. Männer interessieren sich
Bullshit.
Einfach viel.
Ja, sorry, ist so.
Ja, Männer interessieren sich einfach viel mehr für Technik. Was sagst du dazu außer Bullshit? Hast du noch, wir könnten auch Sozialisierung, Gesellschaft und alles Mögliche sagen.
Klar, also natürlich, Sozialisierung hat was damit zu tun, wenn du von klein auf eingetrichtert bekommst, nee, du kannst das nicht.
Ja,
probierst du es auch nicht. Genau, also da muss man natürlich die Menschen oder die Mädchen ermutigen, aber was man eben auch braucht, sind Vorbilder, die es da gibt. Ja. Also ne, zum Beispiel irgendwie, ja, Leute, die hier bei der ITCS auf der Bühne stehen, Frauen in Tech-Berufen, die was erzählen. Aber auch generell, da verweise ich immer wieder gerne drauf, wenn wir uns mal angucken, wie die Informatikgeschichte erzählt wird. Das sind halt alles Männer, die da vorkommen. Ich hatte letztens auch in der Buchhandlung so ein Buch in der Hand, irgendwie dicker Schinken, hier irgendwie kleine Abhandlung, dann wurden irgendwelche Rechenmaschinen erfunden von dem Typen und hier, der hat dann irgendeinen Algorithmus entwickelt und da kamen Frauen auf einer halben Seite vor.
Ah, schön.
Und ich dachte mir, das ist halt einfach nicht die Realität. Das spiegelt halt nicht wieder, wie es war. Und solange man auch einfach diese Geschichte und diese ganze Fachgeschichte so männlich oder aus der Männerperspektive und mit Fokus auf Männer erzählt und diese ganzen Frauen, die es ja gibt, unsichtbar macht, solange, ja, weiß ich nicht, finden Frauen oder junge Mädchen sich da vielleicht auch nicht in der Form repräsentiert, wie es sein
und
könnte.
Und man hat dann halt das Gefühl, dass es, ja, vielleicht ist es ja dann doch irgendwie was. Was von der Natur gemacht ist. Als ob die Natur da sich mit sowas auseinandersetzt.
Hast du so eine kleine Null oder eine Eins in deiner Zelle drin? Nein, Quatsch.
Ja,
das
genau,
ist natürlich völliger Unsinn.
Das, und tatsächlich, ich meine, ich wollte als im Kindergarten oder in der Grundschule wollte ich Technikerin werden. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Sehr unspezifisch, aber ich wollte Technikerin werden. Und ich meine, bei mir war es halt auch so, ich hatte zwei ältere Brüder oder habe immer noch zwei ältere Brüder, die beide sehr, sehr technikaffin sind und mich da aber auch nie rausgenommen haben. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da nicht mitmachen darf oder so als kleine Schwester. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch einer der größten Gründe, weswegen das für mich schon immer ein Thema war, das mich auch interessiert hat und das approachable war. Aber gerade bei vielen meiner Freunde, ich habe auch mal gesagt, ich brauche einen Werkzeugkasten zu Hause, dass ich auf jeden Fall in der Lage bin, sämtliche Dinge irgendwie alleine zu lösen. Und dann habe ich immer noch Freundinnen, die sagen, ja, ich habe den Vater von Freundin X gefragt, ob der mir mal was vorbeibringen kann. Und ich so, wieso hast du nicht einfach einen normalen Akkuschrauber in deiner eigenen Wohnung? Und solche Sachen eben auch. Es ist für viele Leute gar nicht überhaupt ein Thema, mit dem sie sich dann auseinandersetzen. Und auch das Gefühl haben, das ist ja nicht kein Thema für mich, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe auch.
Ja, wobei, also ich glaube, bei mir spielt tatsächlich auch noch eine große Rolle, dass ich auf einer Mädchenschule war.
Oh,
und das
ja.
ist ein Thema, das bespreche ich auch immer wieder mit Gästinnen in meinem Podcast, weil die von selber drauf kommen und mir erzählen, sie waren auf einer Mädchenschule und das hat sozusagen ihr Leben verändert, weil sie einfach ganz selbstverständlich irgendwas machen konnten. Ohne da
Vergleich.
Genau, du hattest keinen Vergleich, sondern das war halt klar, wenn du halt irgendwie dich für Physik interessierst, dann kannst du halt Physik machen. Und es war halt bei mir auch so, ich hatte zum Glück ein paar LehrerInnen, die einfach gemerkt haben, okay, das Kind ist nicht ganz dumm. Hier, geh doch mal in dieses, was war das, irgendwie Schüler-Sommercamp oder so, wo es auch ein Stipendium für gibt. Oder hier, du willst noch Informatik machen, ja cool, dann darfst du ausnahmsweise in den anderen Jahrgang, wo es jetzt neuerdings den einen einzigen Informatiklehrer gibt, darfst du mit reingehen. Oder hier, du willst an so einem Wettbewerb teilnehmen. Es gab mal so eine Mathe, Physik, Informatik, Technik, ich weiß nicht, irgendwie von der Leibniz-Uni Hannover. Intel-Leibniz-Challenge hieß das. Mhm. Und da habe ich irgendwie dreimal mitgemacht damals. Es hat irgendwie nicht auf so ganz große Begeisterung gestoßen, dieses Thema bei meinen Mitschülerinnen. Aber ich hatte da eben, da konnte ich irgendwie Lehrer fragen, also Lehrer ja tatsächlich auch, die mich da unterstützt haben. Also das war schon ganz cool.
Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich habe ja, also ich habe Dyskalkuli und da waren dann halt immer Situationen, wo Leute mir das fast andersrum gesagt haben, indem sie mir gesagt haben, ja, das ist nur dein Kopf, du redest dir nur ein, dass du kein Mathe kannst. Was ja dann auch eigentlich wieder falsch rum war. Ich verstehe, dass es ein motivierender Spruch sein sollte im Sinne von, red dir ein, dass du es kannst, dann kriegst du es auch hin. Aber ich konnte es halt einfach faktisch nicht. Und das ist dann auch schon wieder so eine Form der Überkorrektur, die auch, es ist ein generell sehr, sehr schwieriges Thema, aber wichtig, dass darüber gesprochen wird. Gibt es so eine spezielle Geschichte einer Frau aus der Geschichte, die dich besonders geprägt hat oder die du besonders gerne auch erzählst?
Also da gibt es ganz viele. Mhm. Vielleicht ein Beispiel aus einer der Folgen, die jetzt noch nicht so alt sind. Das ist Stephanie Shirley oder auch bekannt geworden als Steve Shirley. Und eigentlich ist sie in Dortmund geboren als Vera Buchtal, ist dann in den 30er Jahren ist sie dann mit ihrer Familie emigriert, weil eben jüdisch und wir kennen die Geschichte und ist dann aber in Großbritannien sozusagen unter neuer Identität durchgestartet, nenne ich das mal, und hat generell eine der ersten Softwarefirmen gegründet überhaupt, vor allem auch in Großbritannien, und hat unter den ersten 300 Angestellten, die sie hatte, 297 Frauen eingestellt. Und das ist einfach so eine beeindruckende Person mit dieser Geschichte, mit diesem Schicksal im Grunde auch. Das ist ja etwas, das hätte auch niemand vorausahnen können. Und ja, da habe ich auch länger dran gesessen, einfach diese Folge da vorzubereiten, weil ich mir dachte, ich möchte ja auch der Person gerecht werden und dem, was sie da geschaffen hat und was sie geleistet hat. Und ja, also das ist wirklich eine der Geschichten, die mich am meisten beeindruckt hat, weil wirklich aus so einer negativen Ausgangslage einfach so was Großes zu machen, wie sie das geschafft hat. Und sie hat dann einfach im Nachgang ja auch noch in allen möglichen anderen Bereichen sich engagiert und sich für Frauen eingesetzt. Und also eine sehr beeindruckende Person, jetzt leider vor wenigen Jahren verstorben. Aber glaube ich, ja, schon so ein richtiges Role Model.
Also Leute, Google. Ich habe auch mal ein Buch, das ich gerne empfehle, das jetzt vielleicht nicht unbedingt informatisch behaftet ist, aber eben auch um Frauen in der Workforce in den 20er Jahren in dem Fall geht. Ist kein schönes Buch zu lesen, ist aber sehr interessant. Das heißt Radium Girls. Kann ich auch nur sehr empfehlen generell. Aber wie gesagt, ist schon sehr, sehr harter Tobak. Aber wichtig, das zu sehen, weil es eben auch genau darum geht, dass es ein Job, der super wichtig war, der keiner Form irgendwie wirklich kontrolliert wurde in der Gesundheitssparte quasi und den dann halt Frauen gemacht haben, die dann darunter gelitten haben. Wenn jetzt hier auch Unternehmen vielleicht zuhören oder Menschen, die ein Unternehmen haben und sich denken, ja, ich verstehe das alles, aber ich weiß trotzdem nicht so richtig, wie ich vielleicht an Frauen rankomme, klingt falsch, aber du weißt, was ich meine, wie ich Frauen für meine offenen Stellen begeistern kann oder wie ich vielleicht auch dafür sorgen kann, dass sich Frauen in meinem Unternehmen wohler fühlen und lieber bleiben. Was gibt's da vielleicht für Tipps, die du hast, die du mal eben so sagen kannst, die dir einfallen?
Ja, da könnte ich einmal auf LinkedIn verweisen oder eine kleine Anekdote erzählen in Bezug auf LinkedIn. Ich habe nämlich letztens irgendwas kommentiert bei irgendeinem Typen, mehr muss man darüber auch nicht wissen, der Stellen ausgeschrieben hatte und gemeint hat, ja, können sich auch gerne Frauen bewerben. Ich habe selber Töchter, die könnten sowas auch. Also Frauen können halt auch Technik, also weil ein bisschen krude Logik, bisschen jetzt auch ein bisschen von mir verkürzt dargestellt. Ja. Und ich habe halt einfach nur kommentiert, okay, was konkret macht ihr denn für Frauen? Warum sollten denn Unternehmen bei euch hingehen? Weil es reicht halt nicht zu sagen, Frauen können das, Frauen sollen sich trauen, sich zu bewerben. Man muss halt auch sehen, dass man da gewollt ist sozusagen. Ja. Und das wurde so ein bisschen niedergemacht. Aber das war ganz interessant für mich, weil ich dachte, okay, du hast es nicht verstanden. Du kriegst auch keine Frauen. Weil das ist das Problem, das nehme ich jetzt, also habe ich jetzt natürlich auch keine Studie und so weiter, wobei ich glaube, es gibt da auch Erhebungen zu, aber ich spreche mit so vielen Frauen, die mir so viele Geschichten erzählen und ich glaube, das ist durchaus auch was wert, auch wenn jetzt anekdotische Evidenz, aber wenn ein Unternehmen nur ja so kosmetikmäßig was für Frauen in Anführungszeichen macht, dann macht man halt einmal irgendwie was am Girls Day, aber in der Unternehmenskultur wird eben nicht gelebt, dass man wirklich Frauen da haben möchte. Und wenn auch nicht sichtbar ist für mich als Frau, okay, ich könnte jetzt da hingehen, aber warum sollte ich? Also warum bin ich da gut aufgehoben? Was machen die für mich? Was machen die wirklich für Gleichstellung? Ja, dann gucke ich vielleicht auch nochmal woanders. Ne? Ja. Und gerade bei sehr qualifizierten Frauen, wenn man die möchte, da sollte man schon drauf achten. Ja. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen und wenn da jemand jetzt Unterstützung braucht, gerne auch Kontakt aufnehmen. Ich gucke mir das an, ich kann da meinen Senf dazugeben, dann in der Hoffnung eben, dass man mehr Frauen gewinnt. Aber man muss es eben auch wollen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also Frauen sind keine kleinen oder komischen Männer sozusagen. Das wird ja häufig gedacht so, ne? Wir nehmen Frauen, aber die müssen dann exakt genauso sein wie die Männer. Du musst männlich genug in Anführungszeichen sein. Genau ja, diese Geschichten durch, mit weiß ich nicht, Familienplanung, Teilzeit und so weiter. Ne? Das sind alles so Faktoren, wenn da doch irgendwas hinterfragt wird oder eben einfach so ein quasi eine, ja, ich sag mal so eine männliche, einen männlichen Lifestyle so ein bisschen erwartet wird. Lifestyle ist auch das falsche Wort. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, denen das nicht komplett egal ist, die wissen auch, was ich meine. Ja. Ne? Also, dass man da auch wirklich sich mit auseinandersetzt, dass du nicht einfach eins zu eins einfach sagen kannst, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Frau eingestellt, so jetzt ist hier Diversität, so.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist auch die Sicherheit zu spüren, in einem Unternehmen auch Dinge zu sagen, die vielleicht in Anführungszeichen typisch Frau sind. Wenn man jetzt sagt, tut mir leid, ich habe meine Tage, ich kann heute nicht, ich habe voller Schmerzen, dass man sich traut, auch sowas zu sagen. Und man weiß, man kann es sagen, ohne dass man sagt, ich bin heute krank aus und man auf keinen Fall sich trauen würde, das zu sagen. Ich glaube, alleine solche Dinge, dass da eine Offenheit besteht und dass man weiß, man kann auch vielleicht spezifisch frauenthematische Dinge ansprechen, ohne dass man dann das Gefühl hat, man wird als schwächer angesehen oder sowas oder das sind Zeichen von Schwäche.
Ja, also das nehme ich auf jeden Fall auch sehr positiv wahr, wenn eben für menstruierende Menschen da extra Urlaub oder Krankschreibungstag, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber wenn das schon angeboten wird, wenn das schon in der Ausschreibung drin steht, also total gutes Zeichen, finde ich.
Ja, weil es einfach nicht totgeschwiegen wird. Das ist kein Tabuthema und ich glaube, das ist auch ein großes, großes Ding. Tabuthemen sollten weniger da sein. Du hast ja gesagt, Gleichstellung, ich habe jetzt gerade eben das schon mal erwähnt mit dem keine Angst haben müssen und sowas. Gibt es noch irgendwie so ein paar wir mögen Buzzwords ja nicht so gerne, aber vielleicht so ein paar kleine Punkte, die dir einfallen, daran kann man sich schon mal orientieren, vielleicht als Unternehmen im Sinne von Teilzeit anbieten oder. Also solche konkreten Beispiele, wie man da helfen kann, wie man das gleicher oder besser gestalten kann.
Ich glaube, es kommt auch sehr stark auf die Unternehmen an. Mhm. Also ein guter Tipp wäre, Frauen und Minderheiten fragen.
Oh, ja,
ja,
wow.
Ne? Also tatsächlich. Und vielleicht auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Frauennetzwerke gibt im Unternehmen, die stärken. Ja, ich glaube, pauschal kann ich da jetzt gar nicht was zu sagen, weil es sich doch unterscheidet. Kommt natürlich, also ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, du hast irgendwie so ein Bauunternehmen. Ich glaube, es ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie so eine Werbeagentur habe oder so. Ne? Ja. Also irgendwie vielleicht einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade für alle Menschen in Verantwortung, die vor allem auch wahrscheinlich eher männlich sind, ist vielleicht ein kleiner Lesetipp. Ich glaube, das wäre schon mal viel wert, sich das zu Gemüte zu führen. Es gibt ein Buch, der Autor ist mir gerade leider entfallen, aber das heißt, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, da hat man so typische Anti, du guckst schon so, ja, ja, du kennst es, typische antifeministische Narrative drin von Menschen auch, die eigentlich selber der Ansicht sind, sie haben gar nichts gegen Frauen.
Ja. Oh, ja, ja.
Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber das ist auch beim Lesen, klar, mich macht es wütend, aber das ist vor allem auch aufschlussreich nochmal, glaube ich, wenn man sich das anschaut und vielleicht generell ein guter Tipp, einfach selber nochmal reflektieren, auch als Führungskraft, wie sind eigentlich wirklich meine Ansichten? Mhm. Habe ich da nicht doch irgendwas, was ich gar nicht vielleicht so böse meine, was aber durch meine Erziehung, durch meine Prägung irgendwie, dass ich internalisiert habe und weshalb ich dann doch irgendwie in irgendeiner Weise Menschen oder Frauen abwerte in mancher Hinsicht. Und das kann auch ganz subtil sein. Also gerne dieses Buch einmal lesen und das ist, glaube ich, schon mal wichtig, einfach sich da selber zu sensibilisieren und das auch vor allem ernst zu nehmen und nicht nur, ja, ja, hier das Frauenthema.
Ja,
das so
total,
zu betrachten.
Das ist super wichtig. Also ich finde, da sprichst du einen extrem wichtigen Punkt an. Vor allem eben auch dieses, natürlich total viele Leute, also on paper hat man gar nichts gegen Frauen. Man ist doch gar nicht anti. Aber es geht ja nicht mehr um aktiv anti, es geht auch um aktiv pro oder um aktiv gleichstellend zu denken und sich da dann eben auch wirklich vielleicht mal in eigenen Verhalten einfach zu reflektieren. Ich glaube, das ist generell, das kann man auf Rassismus, auf Homophobie, auf was weiß ich, auf alles übertragen.
Klar.
Dass man sich selbst immer mal wieder vielleicht in einem Moment stoppt und denkt, ha, Moment, habe ich da jetzt nicht vielleicht irgendwas gedacht, was nicht sinnvoll war?
Klar, das mache ich ja selber
ja,
auch.
Ich glaub, auch. Das, genau. Ja, ich auch, genau. Das ist wichtig.
Sollte
dass
so
es
sein.
Gibt aber, glaube ich, einige, die das auch gar nicht machen, weil sie haben ja, sie sind ja nicht anti. Sie haben ja gar nichts dagegen. Ja, Selbstreflexion, wie wir vorhin schon am Anfang des Themas eigentlich hatten. Du machst ja wirklich sehr viel Verschiedenes. Gibt es bei dir überhaupt einen typischen Arbeitstag? Gibt es irgendwie so einen typischen Arbeitsablauf oder wirst du immer ein bisschen in den Tag reingeworfen und guckst, wie du ihn dir so selbst sortierst?
Ja, jein. Schwierig. Also ich mache ja wirklich sehr unterschiedliche Sachen und es gibt da auch einfach sehr unterschiedliche Tage. Also es gibt die Tage wie heute, da bin ich jetzt vor Ort, jetzt bin ich hier in Frankfurt. genau, oder auch für die Podcast-Aufnahmen, die mache ich ja auch in persona. Das heißt, ich fahre da hin, dann bin ich irgendwie unterwegs. Oder wenn ich jetzt vor Ort einen Workshop halte oder irgendwo einen Talk halte, da geht natürlich Zeit für drauf. Das heißt, ich fahre physisch irgendwo hin.
Ja.
Das heißt, ich kann auch weniger andere Sachen erledigen, die ich vielleicht an einem anderen Tag gemacht hätte. So, das sind diese Tage, das ist natürlich alles auch ein bisschen mehr mit sozialer Interaktion. Und dann gibt es die Schreibtischtage, da sitze ich halt wirklich nur am Schreibtisch und arbeite die To-Do-Liste ab. Das heißt zum Teil, ich habe Tage, da schreibe ich halt Angebote und lauter solche Sachen und irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal Pflichttexte, einfach so Bürokram, was gemacht werden muss. Dann gibt es auch die Tage natürlich, da schreibe ich einfach an meinem Podcast-Skript oder an anderen Projekten, an denen ich arbeite, Artikel oder ich habe da noch was, das möchte ich jetzt nicht so ganz ausplaudern, werden wir dann sehen, was dabei rauskommt. Genau, und das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Und das kann ich leider auch nicht so hundertprozentig planen, weil zum Teil habe ich auch sowas, auch durch Ehrenamt jetzt noch, dass ich einfach immer mehr Präsenztermine quasi irgendwo reingeworfen habe, wo ich dann zwischendrin doch nochmal weg muss. Und das macht es natürlich nicht einfacher.
Ja.
Aber ja, ich versuche immer, mir montags meine Woche zu planen und vielleicht auch freitags schon mal mir zu organisieren, okay, was kann ich überhaupt in der nächsten Woche schaffen und was schiebe ich sozusagen auf welche Woche?
Also gibst du dir auch wirklich so ein richtig schönes Wochenende teilweise oder
nee.
Versuchst es? Okay, gut. Also,
aber
du machst es trotzdem
sich,
freitags. Aber
man kann es sich einreden, das ist ja das Schöne.
Ja, das ist ne, selbstunständig bei der wundervollen Selbstständigkeit.
Also, das kann ich mir einfach nicht leisten in dem Sinne, das schaffe ich nicht
du
mit
musst
meinem
dir Dinge
Workload.
Schaffen, ja.
Genau, und im Moment reicht es auch noch nicht für irgendwie Angestellte, wenn ich jetzt immer irgendwann eine Hilfskraft hätte, die einfach so ein bisschen diesen nervigen Kram für mich erledigt. Ich glaube, da wäre einiges deutlich angenehmer.
Ja, und du könntest mal ein bisschen mehr Pause machen. Würdest du sagen, das ist so die Planung und die Selbstorganisation ist so die größte Herausforderung, was Selbstständigkeit angeht?
Nee, eigentlich nicht, weil ich kenne das aus der Promotion, Selbstorganisation, das war nie mein Problem. Die größte Herausforderung, ja, ich sag mal alles so mit Steuern und so, jetzt habe ich zum Glück einen Steuerberater, aber das ist halt einfach... Weiß ich nicht, ich habe halt auch konsequent immer jede Fortbildung vermieden während meiner Zeit an der Uni, die Richtung Gründen oder Richtung Selbstständigkeit ging, weil ich dachte, mache ich sowieso nicht, ist mir zu anstrengend, ist mir zu stressig und dann stehst du da und denkst, scheiße, hätte ich mal und dann musst du dich da irgendwie reinfuchsen und ich kann mich ja prinzipiell in jedes Thema einarbeiten, das ist ja zum Glück etwas, wo ich relativ hartnäckig bin. Aber zum Teil ist es dann doch, also jetzt musste ich eine Rechnung stellen irgendwie fürs Ausland, nicht EU-Ausland. Oh. Und ich dachte, was muss ich jetzt tun? Und dann hast du einfach solche Dinge, die einfach nochmal Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Aber sonst, ja, überhaupt das, also die größte Herausforderung insgesamt, ich glaube, das ist einfach so, nicht den Mut zu verlieren.
Selbstbewusstsein auch, ja.
Ja, schon, weil man denkt sich halt so immer, ja, klappt das jetzt, klappt das jetzt nicht? Also wie geht's weiter und so? Weil ich bin da inzwischen echt auf einem guten Weg und ich sehe ja auch jetzt, dass die Dinge funktionieren, die ich mache. Und das ist schon cool.
Das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber ja, ich verstehe das voll. Ich habe da ja auch schon häufiger drüber nachgedacht, deswegen, also vielleicht nerve ich dich irgendwann mal und komme mal um die Ecke und sage, hey, gib mir mal Tipps. Wenn hier jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade im Informatikstudium ist, das ist natürlich jetzt auch gerade generell, ich glaube, in dieser Landschaft jetzt momentan mit den starken Veränderungen und sowas auch sowieso schwierig. Aber es gibt bestimmt einige, die jetzt im ersten Jahr sind und vielleicht auch, weiß ich nicht, die einzige Frau in einem Kurs oder sowas. Und man fragt sich vielleicht, bin ich hier überhaupt richtig? Du hast dir diese Frage ja mehrfach schon gestellt in deinem Leben und bist dann auch immer zu irgendwelchen Antworten gekommen. Was sind denn vielleicht Tipps, die du jemandem geben kannst, der sich da gerade Fragen stellt?
Ja, erstmal, du musst nicht sein wie die anderen. Was für andere Leute funktioniert, muss für dich nicht genauso funktionieren. Und wenn du was nicht verstehst, ist das halt auch nicht schlimm.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich auch einfach nicht so stark vergleichen darf. Das heißt auch nicht, dass du immer Bestnoten haben musst und so weiter. Das heißt aber auch nicht, dass du es durchziehen musst, wenn du merkst, irgendwie habe ich keinen Bock mehr oder es macht mir keine Freude. Also ich glaube wirklich, ja, das ist vielleicht nicht nur ein Tipp an Menschen, die jetzt gerade studieren, sondern generell. Also ich frage mich regelmäßig, ist das, was ich da gerade mache, ist das noch das Richtige für mich? Mhm. Ist das noch das, was ich will, was mich irgendwie glücklich macht? Oder sollte ich irgendwas anders machen, auch wenn diese Veränderung dann sehr anstrengend wird?
Ja.
Ist es vielleicht dann manchmal besser, irgendwie den Pfad sozusagen zu wechseln? Das mache ich regelmäßig und ich habe irgendwie immer sehr viele steinige Pfade aus diesem Grund. Aber mit gutem Ausgang. Das vielleicht so als Tipp. Ansonsten, ich glaube, schlau ist es einfach, sich mit anderen Menschen zu verbünden, vor allem Frauen. Verbündet euch mit anderen Frauen. Es ist kein Wettbewerb, für manche schon irgendwie, aber ja, es ist dann leider so, da kann man manchmal auch nicht so viel machen.
Naja.
Es ist völlig egal, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie dann sehr nerdige Freunde gehabt, dann hatte ich auch welche, die halt irgendwie nochmal komplett anders waren und die kannst du auch vereinen in einer Gruppe sozusagen. Also, weiß ich nicht, umgib dich mit Menschen, die dir irgendwie gut tun.
Ja, ich habe auch gemerkt, es hilft extrem, ehrlich so über die eigenen Probleme, Struggle, Gedanken zu reden. Mit anderen Leuten, entweder sagen dir die Leute, ach, das habe ich mir auch schon gedacht, oder auch wenn sie das nicht tun, dann schaffen sie es aber trotzdem teilweise, dir Mut zuzureden oder dir einfach eine objektivere Perspektive auch von außen zu geben, weil man selbst sieht sich ja schon sehr, sehr, sehr häufig kritisch und versteht meistens auch gar nicht, was man alles schon so geschafft hat oder was einem so liegt. Und wenn man dann mal von außen Perspektiven bekommt, also ich glaube generell einfach über alle möglichen Sorgen reden. Und häufig kann man ja auch vieles übertragen. Also auch wenn die Person jetzt nicht in genau der gleichen Situation ist wie du, dann kann man trotzdem viele Situationen auch ähnlich übertragen und dann einfach mal merken, ach, das ist einfach normal oder es gehört dazu. Oder du hast es auch empfunden und du hast dann den Job gewechselt. Vielleicht sollte ich das auch tun. Und auch wenn diese Fragen natürlich sehr gruselig sind, sich zu fragen, bin ich hier noch glücklich? Wie sieht's bei dir aus mit Podcasts, bei dir persönlich? Du hast ja einen eigenen, wie wir hier natürlich schon mehrfach erwähnt haben und wie man natürlich in den Shownotes auch auf jeden Fall finden wird, das ist gar keine Frage. Aber gibt es auch noch andere, die du generell empfehlen kannst, die du gerne hörst? Oder hast du gemerkt, okay, ich muss meinen eigenen Podcast machen, weil es gibt nichts, was ich so wirklich gut heißen kann, empfehlen kann?
Ja, also zuallererst empfehle ich mal, so ein bisschen zu beobachten, was da in diesem Jahr sonst noch von mir kommt.
Oh.
Da wird es nämlich noch einen Podcast geben, der hat auch im weitesten Sinne mit Technik zu tun. Mehr kann ich da jetzt noch nicht verraten,
spannend,
außer es wird eine Co-Host geben und es wird sehr gut. So, das wird sich aber jetzt in den nächsten Monaten dann sozusagen materialisieren.
Ja.
Auch schon mal so ein kleiner Tipp mit diesem Wort. Gut, ja, oh, ansonsten, das müssen wir jetzt nicht jetzt interpretieren, aber die HörerInnen können das gerne machen. Ansonsten höre ich einfach sehr, sehr gerne Podcasts. Vor allem während der Pandemie bin ich da so richtig eingestiegen, weil es einfach schön war, weil man das Gefühl hatte, man ist Teil eines Gespräches, ohne dass man mit jemandem reden muss.
Ja.
Also das war schon sehr gut. Tatsächlich höre ich sehr viel so Hintergründe und Wissenspodcasts, also weniger Laber-Podcasts, außer einen, ja, also ich höre zum Beispiel gerne Sexy und Bodenständig, klingt, ist auch so ein super Titel. Das ist ein Podcast von Till Räther und Alena Schröder. Das sind zwei AutorInnen und die sprechen theoretisch über Schreiben, aber eigentlich nicht nur. Ich finde, es gibt eine Folge für jede Lebenslage. Ich habe zum Teil die auch schon mehrfach gehört. Ich höre denen einfach sehr gerne zu, weil ich einfach finde, sie sind tolle Menschen und sagen schlaue Dinge. Davon abgesehen, Geschichten aus der Geschichte natürlich, Klassiker. Was gibt's noch? Ja, sowas wie Tatort Kunst aus dem Deutschlandfunk. Das ist total, finde ich total super. Okay, America von der Zeit. Also du siehst schon eher so Richtung, so ein bisschen Bildung oder so. Nein, aber ich lerne halt gerne was und ich nutze die Zeit super gerne dafür. Also zum Beispiel sonst noch Klassik für Klugscheißer fällt mir noch ein. Das ist, glaube ich, vom BR oder SWR, weiß ich jetzt nicht. Also auch öffentlich-rechtlich auf jeden Fall. Genau, und da gibt's noch diverse aus dieser Richtung da.
Also Leute, ihr habt was zu hören. Falls ihr was gesucht habt, ihr wart ja an der richtigen Stelle. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, wir haben ja schon über sehr viel jetzt gesprochen.
Mhm.
Da würde ich mich wiederholen, aber ich glaube, ich greife nochmal was auf, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich wenn wir uns angucken, was in der Gesellschaft gerade so passiert, dass wir auch zurückkehren zum Teil zu Rollenbildern, die wir schon mal hatten, gerade in der jüngeren Generation. Man kann das jetzt finden, wie man will, aber wir sollten immer drüber nachdenken, gerade aus Perspektive von Frauen, aber nicht nur von Frauen, generell von allen Menschen, die in irgendeiner Form Ausgrenzung erleben oder erlebt haben, wie weit wir eigentlich jetzt fortgeschritten sind im Laufe der Jahrhunderte und auch der letzten Jahrzehnte, was es alles ist, was wir da alles gewonnen haben oder unsere VorfahrInnen sozusagen. Und das jetzt einfach wegzuwerfen, das fände ich problematisch. Ne?
Mhm.
Also da haben Menschen für gekämpft und sei es jetzt auch sowas, ich will jetzt gar nicht politisch unbedingt werden, aber doch eine Sache vielleicht schon. Ja, einfach sowas wie zum Beispiel, wenn wir uns gucken, angucken, die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit oder sowas. Ne? Das ist ja eine Sache, ja, wir müssen jetzt hier keinen Geschichtspodcast machen, aber da hängt ja eine ganze Menge dran, eine historische Entwicklung sozusagen.
Es gibt Gründe, wieso.
Es gibt Gründe, genau. Und wir sollten immer sehr, sehr gut nachdenken, glaube ich, über die Dinge, bevor wir irgendwie versuchen, etwas, das der Mehrheit der Menschen nützt und was mit vielen Opfern auch verbunden war, bevor wir das wegwerfen. Und das rate ich einfach vielen Menschen, sich Gedanken zu machen, auch mal andere Perspektiven einzunehmen.
Ja.
Und ich versuche immer so zu handeln, dass ich irgendwie was Gutes tue, und zwar nicht nur für mich, sondern für andere Menschen. Das klingt jetzt kitschig, aber es ist so.
Es ist so. Und ich finde das super wichtig und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich hatte letztens auch erst eine Diskussion darüber, mit Personen, die eben einfach in einer sehr, sehr privilegierten Position sind und deswegen natürlich manche Entscheidungen der Politik dann irgendwie auch für sich gut finden, wo ich dann eben auch klar machen musste, dass sie zum Beispiel auch mich jetzt persönlich negativ betreffen. Das war für die Person natürlich dann nochmal greifbarer, als wenn ich jetzt irgendjemanden, die generelle Menschheit als Beispiel nehme. Aber sich klar zu machen, es ist so toll, wenn man privilegiert ist, wenn man genug finanzielle Kapazitäten hat, wenn man sich im Beruf wohlfühlt und. Also diese ganzen Sachen, wenn man gesund ist. Das sind alles wundervolle Privilegien. Und ich würde die nie jemandem absprechen wollen oder wollen, dass die Person es nicht hat. Trotzdem muss man sich dann aber dieser Privilegien bewusst sein, sie versuchen zu schätzen und zu verstehen, dass andere die nicht haben und wie sehr andere Leute unter Dingen vielleicht leiden, die für einen gar kein Problem sind oder einen nicht mal betreffen. Versucht ein bisschen mehr Empathie vielleicht an den Tag zu legen, wenn möglich. Es war mir eine große Ehre, dich hier gehabt zu haben.
Ja, danke für die Einladung.
Spaß gemacht. Ansonsten, wie gesagt, alle möglichen Links und Informationen findet ihr in den Shownotes, in der Beschreibung. Und dann hören wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.